Ballast der Republik. Der Reportage-Podcast mit Hardy Funk und Bene Mahler.
Hallo Bene.
Hi Hardy, grüß dich.
Tag. Willkommen zu unserer allerletzten Folge Ballast der Republik. Wir wollen ein bisschen den Sack zumachen, nochmal ein bisschen Revue passieren lassen und einfach uns bedanken fürs Zuhören und genau.
Ja, vielleicht kann man mal mit dem Titel anfangen, Ballast der Republik. Ich weiß noch ganz gut, wie wir überlegt haben, welchen Namen wir für diesen Podcast wählen. Du warst sogar ein bisschen skeptisch,
dass die
Leute es mögen könnten, weil es so negativ klingt.
Ich dachte, wir kriegen keine AnsprechpartnerInnen, weil die sagen, wieso wollt ihr darüber unter der Rubrik Ballast reden?
Genau, bin ich Teil des Ballasts. Ich bin aber mittlerweile schon überzeugt, dass es ein guter Titel ist. Ein bisschen Ballast haben wir ja zusammengetragen, ja. Wobei dieses Jahr uns auch total überrascht hat, muss ich sagen. Also wie wir den Podcast ersonnen haben, haben wir eigentlich mit vielen Dingen natürlich nichts
gerechnet. Das stimmt, genau. Wie alle, denke ich.
Ja.
Ja, ich hatte mir jetzt noch gedacht, hätte eigentlich der Erkältungspodcast heißen müssen. Weil heute ist, glaube ich, das erste und einzige Mal, dass ich nicht angeschlagen, mit angeschlagener Stimme zu hören bin, tatsächlich, genau.
Ja, stimmt, ja. Also ich habe auch mindestens eine Folge mit halber Stimme.
Es war dann die, wo ich nicht krank war. So.
Genau. Ich hätte zum Beispiel Lust, drüber nachzudenken, also wenn wir das Thema der ersten und der dritten Folge mal zusammendenken, die Auseinandersetzung damit, wie viel ist uns das Wahlrecht wert.
Genau.
In der dritten Folge ging es, glaube ich, darum, haben die Parteien ihr Profil verloren.
Ja.
Und ich würde es insofern zusammendenken, als dass ich es in der Rückschau, was die letzten Wochen anging, schon krass fand, dass ja mittlerweile diese Bilder, dass Menschen Parlamente oder Kapitole stürmen oder auch Reichstage sich in den letzten Jahren ja schon gehäuft haben. Also zuletzt denke ich natürlich an Brasilia. Und das macht natürlich irgendwie eine gewisse Unruhe und Sorgen, würde ich sagen. Und die Frage ist, was ist den Menschen eine Wahl noch wert?
Genau, ja. Also, und du hast gemeint, das hängt damit zusammen, dass die Parteien quasi nicht mehr machen, wofür sie stehen, ja, verlieren Parteien ihr Profil.
Könnte man sagen. Also ich habe selber immer ein bisschen das Gefühl, ohne diesen Menschen, die da jetzt mit so viel Gewalt auf die Straße gehen, da jetzt den Mund zu reden, habe ich schon den Eindruck, dass es insofern zusammenhängt, als dass, glaube ich, Menschen nicht mehr direkte Zusammenhänge und Wirkzusammenhänge erkennen, die auch noch mit ihnen zu tun haben. Also die Parteien unterscheiden sich kaum noch und es werden Dinge entschieden. Man hat mit Pandemien zu tun und eigentümlichen Entwicklungen. Und mir kommt es manchmal so vor, es würde sich das da auch ein bisschen bahnbrechen, dass halt so eine Entkoppelung auch im großen Stil irgendwie zu beobachten ist von dem Wahlvieh,
ja.
und potenziellen Regierungen.
Ja, ich bin da ganz bei dir, genau. Das höre ich auch manchmal im bekannten oder so privaten Umfeld, im Bekanntenkreis, dass den Leuten einfach total gegen den Strich geht, wenn sie was wählen und dann kommt die Partei sogar an die Macht oder regiert mit, macht dann aber Sachen, für die sie überhaupt nicht stehen. Und ich finde, man kann das Netz aber sogar noch weiterspannen. Also ich finde, das hat halt auch mit dieser Frage, wie arm ist Deutschland, zu tun. Du hast gesagt, das ist der Ballast, von dem man sich am schnellsten befreien könnte, aber diese Angst, in Armut abzurutschen, diese Armutsbedrohung, dass die so weit sich ausgebreitet hat, das führt, glaube ich, auch dazu, dass Leute sich dann rechten Ideologien auch zuwenden, Fremdenhass Anklang findet und sie halt am Ende sowas wie den Reichstag oder das Kapitol stürmen.
Ja, also das würde ich auch so nachvollziehen. Es kommt noch was dazu, das haben wir in dem Podcast ganz oft gestriffen. Das ist schon auch die Auseinandersetzung mit der Wirtschaft. Und es gibt einen Begriff, der mir die Tage untergekommen ist, der extrem kompliziert ist.
Inflation kenne ich.
Nee, Inflation ist es nicht. Der Begriff heißt Korporatokratie.
Nee, okay.
Das
also Herrschaft System der,
ja, der Konzerne.
Aha, okay. Ja.
Und das ist was, das finde ich auch für dieses Jahr 2022, wo du ja auch so skurrile Figuren, mittlerweile auf jeden Fall skurrile Figuren wie Elon Musk hast, der da so eine Rolle spielt, über Twitter sozusagen, da jetzt ein eigenes Sprachrohr sich zugelegt hat. Das ist zwar jetzt irgendwie ja doch in eine ganz seltsame Richtung gegangen, aber das ist was ich in diesem Netz, wie wir es jetzt gerade aufgespannt haben, zwischen was macht den politischen Bürger aus, aus? Welche Potenziale sieht er, seine politischen Interessen umzusetzen? Wie verhält sich der Reichtum in dem Land und wie stellen sich riesige Konzerne auf und eben auch quer, wenn es darum geht, Probleme zu lösen? Und da könnten wir über Armut sprechen, da könnten wir natürlich auch über das Klima sprechen.
Klaro. Ja. Tja, ich erinnere mich an Raoul Selig, der da in der Folge zum Profil der Parteien gesagt hat, das wird mehr oder weniger immer so sein in so einer Demokratie, in so einer kapitalistischen Demokratie, dass die Kapitalseite mehr Geld, mehr Einfluss hat und die einzige Chance zu bekommen, was breite Schichten der Bevölkerung wollen, ist halt auf die Straße zu gehen, zivilen Ungehorsam zu leisten, wie das die letzte Generation momentan macht und damit für viel Aufregung sorgt. Das ist mir ziemlich im Gehirn geblieben, dass man jetzt auch nicht sagen kann, wenn jetzt die Linke das nächste Mal an einer Regierung beteiligt sein sollte, sieht jetzt im Leben nicht danach aus, aber dass man sich selbst dann auch, also jetzt als linker Mensch, nicht darauf verlassen könnte, dass das entsprechende Politik gemacht wird. Und ich finde, man sieht das an den Grünen ja jetzt auch gerade.
Wo wir gleich eigentlich beim nächsten Thema wären, also nämlich unsere Folge über den Pazifismus, die ich auch mit zum Anlass genommen haben, ist als Indiz zu nehmen.
Aber lass mich noch kurz, man kann nämlich sogar die, was hatten wir jetzt, die erste Folge zum Wahlrecht und dem Smartphone, die Folge zum Profil der Parteien und die Folge der Armut, ganz aktuell mit der Religionsfolge verbinden, denn ich habe gesehen, dass unser Gesprächspartner Hartmut Rosa aus der ersten Folge ein neues Buch draußen hat, ein kleines Büchlein, und das heißt Demokratie braucht Religion.
Ach, das ist ja interessant. Jetzt habe ich das natürlich noch nicht gelesen. Hast
ich
du den Klappentext zumindest?
Also man kann sich ja vorstellen, er hat diese Resonanztheorie, er sagt, Leute müssen in Schwingung mit der Welt sein, in Resonanz mit der Welt sein. Und die Religion, also wie die Musik auch, aber für Hartmut Rosa ist die Religion zum Beispiel ein ganz großer Resonanz, ich weiß nicht, wie er es ausdrückt, Resonanzkörper halt, eine Möglichkeit, in Resonanz zu kommen mit der Welt. Und ich kann mir jetzt vorstellen, ich habe es auch nicht gelesen, ich kann mir vorstellen, dass die Argumentation die ist, naja, wenn es die Religion gibt, dann driften die Leute nicht ab. Sie haben eine Gemeinde, sie kommen mit anderen Leuten ins Gespräch, sie kommen in eine Selbstwirksamkeit rein, wenn sie Feste mit organisieren und so. Genau, und werden deshalb nicht zu Menschen, die diese Resonanz nicht mehr spüren und dann halt mit auch der Politik quasi abschließen und halt nicht mehr wählen gehen zum Beispiel.
Ja, wäre mir jetzt auch nicht unsympathisch. Also ich weiß, dass ich in der Religionsfolge dir jetzt da nicht besonders viele Argumente liefern konnte, wieso es total sinnvoll ist, noch einer Religionsgemeinschaft anzugehören, bis auf das, dass es eben eine Gemeinschaft ist. Und dass diese Auseinandersetzung mit anderen sich ja dann auch massiv unterscheidet vom Selbstfindungstrip von jemand, der, keine Ahnung, jetzt Yoga machen will.
Genau, also das ist auch was, was ich eigentlich ein bisschen noch nicht so gesehen hatte in der Folge, was es doch für einen Trend zur Esoterik gibt eigentlich. Und ich habe in einem anderen Podcast, die 29er heißt der, können wir auch verlinken, die haben das in ihrer aktuellen Folge dann drin gehabt, zufällig, dass es ja auch so Influencer gibt, die solche Angebote machen irgendwie und dann irgendwelche Kurse oder so anbieten für 300 Euro die Stunde, wo man dann auch mit einer Klangschale irgendwie in Schwingung mit sich kommt oder riesige Hallen füllen und dann machen die so ein esoterisches, die Lösung liegt in dir drin, du musst sie nur suchen, so irgendwie so ein Angebot und dann schreit die ganze Masse irgendwie yes, 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 yes. Also das hat dich unterschätzt.
Spirituell fit für die Leistungsgesellschaft.
So ja, genau. Ja.
Kann man dich schon ein bisschen optimieren. In der Hinsicht, da klaffen noch Löcher. Wir hätten da ein paar spirituelle Angebote, ja. Aber interessant, dass wir jetzt ausgerechnet da hängen bleiben. Außerdem ist der Papst noch gestorben.
Ja.
Am 31.12. an Silvester. Das war auch noch im letzten Jahr. Und vielleicht würden wir in künftigen Folge sowas wie die Silvesternacht noch thematisieren oder wie viel Ballastpotenzial.
Ja, oder lieber nicht. Also da finde ich eigentlich bloß, dass es irre ist, wie viel darüber geredet wird und dass ich härtere Strafen die völlig falsche Antwort finde.
Das ist wohl wahr.
Ich denke, das ist ein klares Zeichen, dass sich da Frust angestaut hat und ja, sich die Situation immer mehr zuspitzt und man muss einfach, denke ich, in dem Fall für mehr Integrationsmöglichkeiten sorgen. Wenn es den Leuten besser ginge, würden sie bestimmt nicht in der Art ausflippen zu Silvester?
Ich kann das gar nicht so ausschweifend kommentieren. Mhm. Nur kann ich das nur mantrahaft wiederholen, was auch schon für Köln und diese Domplatte galt. Nichts, was da passiert ist, war nicht strafbar. Also wir haben ja, die Gesetze, ja, die das genau bestrafen. Und es ist immer ein Versagen der Polizei, wenn das so um sich greift. Das kann man erstmal sagen. Warum das Menschen machen? Mein Gott, ich glaube, dass die Gründe da auch sehr vielfältig sind und mir das auch dann sozusagen in der öffentlichen Diskussion mir dann auch zu schnell eingedampft wird, ob das einfach mit Migrationshintergrund überhaupt was zu tun hat oder irgendwie vielleicht auch, also mit irgendwas, was sich angestaut hat und im Silvester, dass man mal wieder so feiern konnte wie früher, keine Ahnung.
Das auf jeden Fall, ja. Aber ich denke schon, dass noch so eine andere Komponente dazukommt, die vielleicht auch mit Corona dann zu tun hat und so und mit so einer als Gängelung empfundenen Politik. Ich sehe so ein bisschen eine Ähnlichkeit wie diese Krawalle in Stuttgart, die es da irgendwann, weiß nicht, wann das war, vor zwei Jahren gab es, zur Corona-Zeiten.
Ja, also
ne?
wenn ich das jetzt öfters sehen würde in der Öffentlichkeit, dann hätte ich da mehr Tendenz gesehen, dass man über sowas sprechen muss. Mhm. Aber Jugendgewalt gab es natürlich in einem gewissen Maße immer. Und ich würde jetzt eigentlich nicht formulieren, dass wir in einer gewalttätigeren Gesellschaft leben als vor 10 Jahren, vielleicht in einer leicht aggressiveren, das will ich nicht ausschließen.
Ich glaube, PolitikerInnen machen es sich auch mal leicht, wenn sie dann sagen, jetzt muss mit der ganzen Härte des Gesetzes durchgegriffen werden oder wir verschärfen sogar das ein oder andere Gesetz.
Das bringt gar nichts.
Das kostet kein Euro, ja, so. Ja. Das kann man einfach so sagen. In Berlin herrscht ja auch Wahlkampf gerade. Ja, es ist Stammtischgerede, finde ich auch. Ich denke mir, die PolitikerInnen wissen es vielleicht selber besser, dass ja Gewalt zu Gegengewalt oder Druck dann nur zu noch mehr Druck und zu noch mehr Gewalt führen wird. Also Ursache analysieren und
wobei
das beheben.
Die empfundene Legitimität von Gewalt hat sich wahrscheinlich tatsächlich verändert in dieser
Gesellschaft. Du meinst, dass der Krieg das dazu führt, Krieg dass es sich auch hier Leute enthemmen?
Ja, dass man zumindest öfters drüber nachdenkt, dass es ja offenbar auch diese gerechte Gewalt gibt. Und da würde ich auf jeden Fall dabei bleiben, dass wir eine rasante Umwertung des Begriffs des Pazifismus zum Beispiel erlebt haben. Und mir ist das neulich selber aufgefallen in einem Medium. Ja. Da gab es ein Beitragsangebot, das hieß, ist der Pazifismus noch eine Option? Und das fand ich eine dermaßen schiefe Fragestellung, weil was ist denn die Option zum Pazifismus, will ich erstmal wissen. Also das muss ja erstmal die Frage sein, nicht umgekehrt. Wir können sagen, das ist der Bellizismus, dass man halt sagt, wir setzen Interessen mit Gewalt durch. Aber da macht man sich's doch deutlich schwerer, als wenn man sich auch grundsätzlich dazu bekennen kann, dass man eine pazifistische Grundhaltung hat. Ja. Da bleibe ich immer noch dabei.
Und der Krieg, die Ausnahme ist die Option. Ja,
ja. Aber, und da muss man lange drüber diskutieren. Und wir haben schon mal drüber gesprochen, da meintest du, du bist noch ratloser als damals, als wir die Folge aufgezeichnet haben.
Was jetzt die Ukraine angeht, inwieweit man da noch pazifistisch sein kann, inwieweit man da Waffen liefern sollte, muss, ja, da bin ich wirklich ratloser geworden. Es entwickelt sich irgendwie wie im Ersten Weltkrieg zu so einem Stellungskrieg, habe ich das Gefühl. Und es weitet sich doch immer weiter aus. Jetzt kommen Schützenpanzer, bald kommen wohl Leopardpanzer auch, Kampfpanzer. Das beunruhigt mich genauso wie am ersten Tag, diese Verquickung. Ich sehe schon Parallelen zum Ersten Weltkrieg, wo auch niemand dachte, dass es länger gehen wird und wie sich das noch ausweiten könnte.
Also ich kann nichts zu diesen Parallelen oder zu diesen Assoziationen sagen. Ich weiß nicht, ob es mit dem Ersten Weltkrieg vergleichbar ist, aber das, was ich nach wie vor wichtig finde, dass man daran erinnert, dass wir über viele Jahrzehnte in einer pazifistischen Grundhaltung Politik auch machen wollten, uns das wichtig war, also zumindest im Inland, und wir haben Dinge diskutiert, wem liefern wir da Waffen, und ich sehe da überhaupt gar keinen Anlass, das besonders anders zu sehen, dass man die Ukraine trotzdem unterstützt, ist für mich schon nachvollziehbar.
Ja, klar.
Aber vor allem eines muss mindestens genauso deutlich gesagt werden, Menschen, die sich da jetzt drin bestätigt, sehen, dass man da Waffen geschickt hat, dass das das Richtige war, dem muss man schon auch mal klar machen, dass mehrere hunderttausend Menschen da bis jetzt gestorben sind. Und es ging mir auch in dieser Pazifismus-Folge natürlich nur um das Leid der Leute. Und sobald Staaten agieren, ist immer zu befürchten, dass es nicht in erster Linie um das Leid der Leute geht oder um die Verhinderung. Und das macht mich nach wie vor irgendwie so unbestimmt wütend.
Ja.
Ich kann das auch nicht gut adressieren. Also natürlich kann man es in Richtung des Aggressors und Russland formulieren, dass kein Mensch diesen Krieg hätte führen müssen.
Genau, das will ich auch ganz klar, ist Russland der Aggressor und geht das alles auf Russlands Konto quasi. Die Frage ist nur trotzdem, wie kommt man mit möglichst wenig Verlust an Leben da wieder raus? Natürlich ist die Ukraine auch ein souveräner Staat und kann das selber entscheiden. Ich finde es unglaublich schwierig.
Ja.
Puh.
Zum Schluss hätten wir noch ein leichteres
Thema. Ja, wollte gerade sagen, ein richtiger Downer jetzt am Ende gewesen. Ja.
Das wäre der totale Downer. Du hast mich ja noch in den Osten geschickt.
Ja, stimmt.
Und ich weiß gar nicht, ob sich das in der Folge so gut niedergeschlagen hat, aber ich war gar nicht so niedergeschlagen. Also ich war eigentlich total euphorisch, weil ich auch finde, dass es eine 9-Euro-Ticket-Folge war.
Ja.
Obwohl das nur am Rande so vorkam, aber ich habe den Sommer dazu genutzt und das 9-Euro-Ticket, den Osten von Deutschland kennenzulernen. Und wenn es das 9-Euro-Ticket in Form von einem 49-Euro-Ticket gibt, dann nehme ich es mir genauso vor, mal den totalen Westen oder den totalen Norden Deutschlands noch kennenzulernen. Und das hat mich irgendwie unterm Strich schon hoffnungsvoller gemacht, muss ich sagen. Also ich sehe diese totale Spaltung in Ost und West. Also wenn es um eine Prognose geht, dann würde ich nicht glauben, dass diese Republik daran scheitern wird. Ganz im Gegenteil. Ja. Ich glaube, dass das noch ein Prozess ist, der auch noch braucht. Und man wird da auch zu Recht immer wieder darauf hinweisen, dass es diese Ungleichheiten gibt. Ich bleibe aber dabei, dass das womöglich in 50 Jahren nicht mehr ein Ballast ist.
Mal schauen.
Das wäre meine Hoffnung.
Ja. Ich bin da skeptisch.
Bisschen skeptisch.
Wir sind auch aus der Folge genauso rausgegangen, glaube ich. Du hast dann so gemeint, ja, das wird schon mit der Zeit so immer besser werden. Und ich habe gemeint, naja, wir sehen doch jetzt gerade, dass es die letzten 10 Jahre eher wieder sich mehr verstärkt und dass junge Leute mehr AfD wählen als alte Leute im Osten Deutschlands. Also, ja, schauen wir mal. Ich denke, man muss schon aktiv auch was machen, dass sich das nicht... Also ich glaube auch nicht, dass Deutschland daran scheitern wird, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sich das fortpflanzt und man einfach wie in Italien, Süd- und Norditalien, so eine Spaltung irgendwann drin hat. Ja, so.
Was ich eigentlich mit am spannendsten fand, und das sind jetzt eher quasi kulturwissenschaftliche Betrachtungen, nachdem wir die Folge aufgezeichnet haben, waren wir noch eine rauchen.
Ja.
Und dann fandest du das tatsächlich interessant, die Überlegung, ob dein Sohn sich irgendwie als Ostdeutsch, als Ossi, oder als Deutsch oder als was auch immer mal begreifen wird, weil ja, der Papa ist aus dem Osten, die Oma und so.
Ja.
Das fand ich eigentlich mit den besten Gedanken, den wir da noch so im Nachklapp.
Da hast du mich auch echt auf eine Frage gestoßen, die ich mir noch nie gestellt hatte. Da war ich richtig perplex. Ja, wie wird denn mein Sohn das mal sich da wahrnehmen? Ich glaube, er wird sich vielleicht doch als Westdeutscher oder Deutscher quasi wahrnehmen. Wenn ich jetzt denke, mein Vater kommt aus Mecklenburg und ich nehme mich nicht als mecklenburgisch oder norddeutsch war. Ne? Von daher vielleicht einfach als Deutscher. Genau, das wäre ja schön.
Ja, also es gäbe natürlich noch genug anderen Ballast, den wir zum Thema hätten machen können.
Ja, Rassismus ist so eine Sache.
Ja, natürlich.
Nicht wirklich. Oder auch die Erben des Kolonialismus, was in Deutschland oft vergessen wird, dass man auch mal Kolonialmacht war und da ziemliches Unheil angerichtet hatte. Ja, und das immer noch nach sich, auch postkoloniale Sachen, finde ich, werden mal ein Thema wert, sind ein Ballast, also für die Länder in Afrika und so.
Ja, also im Gefolge dessen hätte mich natürlich auch mal noch eine Folge über Political Correctness interessiert, dahingehend, als dass es einfach Menschen gibt, die halt betonen, dass es zum Beispiel dieses Erbe auch gibt, dieses Kolonialerbe. Auf der anderen Seite ist offenbar auch Bevölkerungsschichten gibt, die daran überhaupt gar kein Interesse haben, das zu diskutieren und das wegdrängen und irgendwie sich da auch in einer Situation wiederfinden, wo sie glauben, man würde ihnen was wegnehmen oder was weiß ich und so. Das hätte mich schon auch mal noch interessiert, wenn man da gute Gesprächspartner gehabt hätte, weil ich das auch recht einzigartig finde.
Was findest du einzigartig?
Also so eine halböffentliche Diskussion über einen grundsätzlichen Umgang untereinander, wo man aber auch recht schnell bei der Hand ist, recht konkret zu sagen, das geht zum Beispiel dann nur über eine gendergerechte Sprache oder so. Also und ich finde das immer ganz interessant, weil diesen letzten Schritt, den würde ich mich nie einfach so trauen. Also ich wäre jetzt auch bei dem Thema einer gendergerechten Sprache immer dabei zu sagen, ja, das klingt eigentlich nach einem guten Versuch.
Ja.
Ich finde, das lohnt sich, das Aha. zu probieren. Zugleich kann ich mir nicht vorstellen, dass man sozusagen der Sprache und der Entwicklung der Sprache tatsächlich das verschreiben kann, sondern
nee,
das
braucht genau, schon
auch
klar,
Menschen, ja. die Lust haben, sowas zu probieren.
Ja, ich glaube auch von irgendjemand mal die Idee, dass es einfach verschiedene Räume gibt. Bin auch Gendern gegenüber erstmal positiv eingestellt, benutze das oft so im Freundeskreis zum Teil und auch auf der Arbeit. Vor allen Dingen aber im Schriftlichen, aber ich werde nicht in der Kneipe anfangen zu gendern. Und dass man einfach sagt, wie es verschiedene Register gibt von Siezen und Duzen und wie höflich man wo spricht und so irgendwie, was wie privat man wird, dass man da auch vielleicht Abstufungen machen kann, ohne dass man sich immer gleich so absolut da festlegt und sich die Fronten so verhärten. Ja. Mhm. Aber ich würde im Sinne vom quasi Kolonialismus, Postkolonialismus bei dem Thema, würde ich ganz gern die kulturpolitische Ebene dann auch mal verlassen und sagen, wir müssen den Ländern im globalen Süden einfach die Schulden erlassen zum Beispiel.
Also ja, so, ja, natürlich.
Nee, solche also ökonomischen harten Sachen, ja.
Das fände ich natürlich auch immer spannend, auch wenn es um Rassismus im eigenen Land geht. Ich bin da schon auch oft ein Pragmatiker und bin davon überzeugt, dass wir das im Wesentlichen natürlich dadurch verändern, dass wir, also keine Ahnung, rassistische Vorfälle, wie dass die Polizei jetzt schwarze Jugendliche einfach signifikant häufiger kontrolliert. In meiner Vorstellung ändert sich das halt insofern am schnellsten, indem du halt auch schwarze oder türkische ehemalige Migranten bei der Polizei hast. Dann erübrigt sich das, wenn wir uns vorstellen könnten, einen schwarzen Bundeskanzler oder eine schwarze Bundeskanzlerin zu haben in 50 Jahren oder was weiß ich, oder auch schon in 5. Ich glaube, an sowas hängt es dann schon.
Mhm. Naja, kann sein. Bei der Polizei vielleicht, ja. Aber ich meine, USA, jetzt Obama, zeigte ja, dass sich da jetzt nicht die Situation der Schwarzen signifikant verändert hat. Durch seine 8 Jahre Präsidentschaft.
Das ist ja auch sehr eigentümlich da mit seiner Präsidentschaft verknüpft. Von ihm gab es da mal das Statement, wo er meinte, schauen Sie mich an, sozusagen, ich bin ja schon schwarz und jetzt kann ich nicht auch noch da.
Ja, klar, das verstehe ich auch. Er wollte gerade also wie auch Angela Merkel jetzt nicht extra für den Osten Politik gemacht hat, weil man gerade nicht mal verdächtig werden möchte, da so parteiisch zu sein sozusagen oder so irgendwie. Ja.
Aber ich habe mir das bei George Floyd, bei diesem schrecklichen Todesfall, aber auch gedacht, dass wenn die Polizei halt auch mehr Schwarze sozusagen in den eigenen Reihen hat, also die da sozusagen da im Einsatz waren, das waren meines Wissens alles Weiße.
Es waren 2 Weiße, ne, glaube ich auch.
Ich hätte ja gern noch eine Zukunftsfolge gemacht und hätte ja noch gern mal einen Astronauten in der Sendung gehabt. Das hatte ich dir, glaube ich, auch schon mal irgendwann gesteckt.
Das haben wir, glaube ich, in unserem Teaser drin. Ist ja gern mal mit einem Astrophysiker, glaube ich,
ein Astrophysiker, sprechen. Aber jemand, der wirklich schon da oben war und dann so eine kleine Popelwelt sieht. Und dann, also ich kam auch drauf im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, dass Menschen da oben in der internationalen Raumstation da forschen, kollaborieren, zusammenarbeiten. Und dann gibt es in Anführungszeichen da so einen kleinen Popelkrieg da unten auf dieser kleinen Scheißerde. Und dann reisen halt, glaube ich, die Russen oder was, die sind dann abgereist. Oder man hat andere Forscher irgendwie aus Projekten genommen, weil es halt diese Verwerfungen da gibt. Und das ist.
Aber da sieht man, dass Raumfahrt auch nichts daran ändert. Sonst hätten die Russen den Krieg ja nicht angefangen, weil sie gesehen haben, ist ja schon eine schöne kleine Erde.
Ich glaube nicht, dass die Raumfahrt an und für sich da was ändern kann, aber für die Vorstellung, was auch tatsächlich diese Spezies angeht, diesen Menschen, und dass das ja wirklich als Einheit wahrzunehmen ist, diese kleine Welt.
Ja, es ist ein schöner Gedanke, genau.
Das hätte ich mir gerne mal von jemand erzählen lassen, der das selbst mit eigenen Augen mal gesehen hat. Das muss umwerfend sein. Vielleicht wäre die Lösung, dass jeder mindestens einmal in den Weltraum fliegen muss.
Ja.
Dann ist er ein besserer
Aber
Mensch.
Es ist die zweitgrößte Weltraumfahrernation jetzt in den Krieg verwickelt. Und die größte Weltraumfahrernation, die USA, haben auch die ganze Zeit unentwegt Kriege geführt.
Ja, natürlich.
Ja, aber,
aber ich meine, das ist... Kannst du jetzt da nicht alle in Sippenhaft nehmen? Das wäre jetzt nur interessant, ob...
wenn wirklich alle oben gewesen wären.
Ja, oder ob ein Astronaut wie ein Astronaut das einschätzen kann. Und die sind da schon immer sehr raffiniert gewesen, haben sich für diverse Projekte da nicht zu sehr in irdische Tagespolitik verwickeln lassen sollen. Ich weiß das zufällig von diesem Voyager, der unser Sonnensystem hat erkunden sollen und die verschiedenen Planeten tatsächlich auch per Video aufzeichnen sollte. Und der ist natürlich Ewigkeiten unterwegs gewesen und man hat ein ganz konkretes Datum gehabt, wo man den losschicken muss, damit der mit den Fliehkräften und was alles wirkt, die Reise antreten kann. Ja. Und in der Zeit, als man das Projekt geplant hat, war Nixon noch Präsident und der hat gesagt, es gibt nur die Hälfte an Kohle. Ah. Und er hat irgendeinen Planeten genannt bis dahin und das muss reichen. So. Die haben trotzdem so getan, als gäbe es das volle Budget, weil sie wussten, der Mann ist dann halt dann zu dem Zeitpunkt nicht mehr Präsident. Er war ja dann noch schneller weg vom Fenster. Ja. Aber das imponiert mir.
Also wir hätten noch Elon Musk und Jeff Bezos einladen sollen.
Ja, das ist mir eher unheimlich. Ich glaube, der hat so viele Satelliten in die Umlaufbahn geschossen, wie noch nie zuvor in einem Jahr da hochgeballert wurden. Und das ist privatwirtschaftlich.
Ja, genau.
Und das finde ich ein Riesenfehler.
Jo.
Dann haben wir schön rumpalabert.
Ja.
Hat mir aber Spaß gemacht, sowohl der Podcast mit dir, Hardy.
Geht mir ebenso.
Auch diese kleine Rückschau.
Ja.
Und ich kann es nicht ändern. Ich habe trotzdem so ein grummeliges Hoffnungsgefühl in mir drin und sehe jetzt eigentlich nicht die Totalkatastrophe kommen.
Sehe ich auch nicht, nee. Damit bin nur nicht, ich sehe es aber auch nicht das Gegenteil kommen. Das Paradies sehe ich auch nicht kommen.
Das wird auch nicht so schnell kommen.
Es bleibt leider unbefriedigend und anstrengend, glaube ich.
Es lohnt sich aber, sich mit dem Ballast zu beschäftigen.
Auf jeden Fall, genau.
Dann wünsche ich dir ein gutes Jahr 2023.
Ja, danke. Dir auch und unseren HörerInnen auch.
So ist es.
Danke fürs Treubleiben.
Macht's gut.
Ciao.